muss eben schnell hochfahren. Ich weiß nicht, warum er ausgegangen ist. Normal macht er das nicht. Normal ist er nun in Ruhe. Hallo? Was ist jetzt passiert? Ach so, ja, nee, hörte, ich hatte gerade so einen so Knacken gehört und ja, doch, jetzt höre ich mich. Ja, ich habe dieses Thema schon mal gemacht, aber so, es ist immer wieder so ein paar, sag ich mal, Kapitel, lese ich immer wieder gerne und denke aus anderer Richtung nochmal über genau das nach. Und auch das Thema, ne, was kostet der Eintritt in den Himmel? Hatte ich auch schon gehabt, aber was muss man bezahlen, um in den Himmel zu kommen? Was würde euch einfallen? Was denkt ihr, was das wäre? Also wir können eigentlich nichts bezahlen, aber etwas müssen wir machen, um Eintritt in den Himmel zu kriegen. Und zwar, egal, genau, wenn wir darum bitten. Wie bittet man zu Gott? Wie kann man Gott um etwas bitten? Eigentlich im Gebet. Ne, egal, was du hier auf dieser Erde haben möchtest, eigentlich musst du, also es gibt natürlich auch Geschenke, aber mindestens derjenige, der das Geschenk gekauft hat, muss dafür bezahlt haben. Okay, vielleicht ist das gewachsen, aber irgendwann hat er auch vielleicht den Baum mal gekauft oder so, wer weiß. Irgendetwas muss er also haben. Wenn er etwas weitergeben will, wird er sehr wahrscheinlich, also zu fast 100%, das Geschenk mit Geld gekauft haben. In irgendeiner Form, entweder vorher und dann hat er, weiß nicht, wenn du jemandem Apfel gibst oder so, der Apfel ist natürlich gewachsen, aber wenn es von seinem Baum ist, dann wird er den Baum mal irgendwann gekauft haben. Oder das Feld, auf dem der Baum steht. Das Geschenk Gottes, das ewige Leben oder dass wir seine Kinder sind, kostet normalerweise nichts. Aber wir müssen trotzdem etwas machen. Wir müssen zu ihm kommen, wir müssen ihm bitten. Also kostet dieses der Himmel von uns mindestens ein Gebet. Na, und eigentlich nur ein Gebet. Na, also es gibt kein mindestens, nein. Auch maximal ein Gebet. Ein ernsthaftes Gebet, in dem wir zugeben, wer wir sind vor Gott und dass wir wirklich im tiefsten Herzen das bereuen. Ja, ich habe einen Text, den ich vorab mit euch lesen möchte, und zwar ist das Johannes 4, Vers 1 bis 30. Johannes 4, 1 bis 30. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus selbst nicht taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen, es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden. Eine Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach: Ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr: Du hast recht geredet. Ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist jetzt, ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du? Oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Ja, was sind die Fakten? Oder was können wir daraus sehen? Jesus lehrt nahe bei Jerusalem und Menschen lassen sich taufen. Er weicht den Pharisäern aus, einfach aus dem Grunde, seine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er geht durch Samaria, das ist sehr interessant, ne? Als Jude hat man alles gemacht, um Samaria zu meiden. Man hat einen Umweg von, weiß ich nicht, mindestens einen Tag auf sich genommen, nur damit man nicht von Judäa nach Galiläa durch Samaria musste. Ja, wir haben hier einen historischen Ort, den Jakobsbrunnen. Und normalerweise gehen Menschen zu diesem Brunnen, um Wasser zu schöpfen, zu Zeiten, ja, Vormittag, vielleicht Nachmittag, aber nicht in der Mittagshitze. Also entweder später Nachmittag oder früher Abend oder eigentlich, da man Wasser ja für den ganzen Tag braucht, ziemlich früh, wo es noch relativ kühl ist. Und Jesus kommt nun mitten am Tag, mitten in der Mittagshitze zu diesem Brunnen, ist müde. Warum ist er müde? Er hat viel gepredigt und jetzt noch die ganze Wanderschaft von Jerusalem bis nach Sichar. Genau, sicher. Ist müde, na, also man merkt, er ist wirklich ganz Mensch, ne? Er hat genau die gleichen Probleme wie wir. Zu viel Hitze, zu viel Bewegung in der Hitze. Er ist körperlich praktisch an seine Grenze gekommen, ist müde. Na, und ja, die ganzen Worte, immer wieder auch Streit mit den Pharisäern, das hat ihn ausgelaucht und er ist ganz Mensch und müde. Aber das ist vielleicht ein kleiner Grund, warum er an diesen Brunnen kommt. Es ist nur vielleicht wirklich ein Bruchteil von allem, denn er hatte einen Termin. Die Person, die den Termin mit Jesus hatte, weiß davon noch gar nichts. Der Grund war, Gott hat ihn hierhin geleitet, weil er eine Frau zu treffen hatte. Eine Sünderin, eine Frau aus Samaria und eigentlich etwas, was mit ihm so gar keine Gemeinschaft haben dürfte. Und das Allerinteressanteste ist, also er als Mann fragt eine fremde Frau nach Wasser. Und dann noch er als Jude und sie Samariterin. Das ist etwas, was wirklich ein No-Go ist, gesellschaftlich in Israel, was eigentlich nicht sein dürfte. Aber es war der Termin, den sein Vater ihm gegeben hat mit dieser Frau. Ja, das Interessante ist, die Frau erkennt das, spricht ihn darauf an und er antwortet mit etwas, was man so nicht erwartet hätte. Denn er sagt, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wenn du mich erkennen würdest, wenn du erkennen würdest, wer es ist, der dich fragt, zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser, habt ihr schon von sowas gehört? Heutzutage kann man das im Internet bestellen, aber ich kann euch sagen, das ist nur Betrug. Kann man machen, gibt es, aber das ist Hokuspokus, was im Internet angeboten wird und es gibt genug Menschen, die darauf reinfallen. Also, es ist ein fairer Tausch, ein Glas herkömmliches Wasser oder Wasser, herkömmliches Wasser gegen lebendiges Wasser, was Kraft hat zu retten. Dieses Wasser, was Jesus gibt, hat Kraft zu retten. Das Komische ist, es ist kein Eimer oder keine Schöpfkelle oder irgendwas erforderlich, um dieses Wasser zu bekommen. Ja, was ist dieses lebendige Wasser? Also, das, was man im Internet kaufen kann, ist ein Fake, unbrauchbar, ein Hokuspokus, irgendwas Okkultes oder so und nicht in Ordnung. Was kann Wasser insgesamt alles tun? Mit Wasser kann man seinen Durst löschen. Da hat jeder schon von uns getrunken, garantiert. Also man kann den Durst löschen. Und Wasser kann man zum Reinigen von sehr vielen Dingen brauchen, von Geschirr, über Wäsche, über die Hände, über den ganzen Körper. Und das ist für uns normal, alltäglicher Umgang. Aber was vielleicht weniger Leute wissen, ist, dass Wasser für den Körper eine reinigende Wirkung hat. Von innen. Von außen ja sowieso, aber von innen auch. Das ist ziemlich interessant. Wasser wird dafür gebraucht oder man muss es trinken. Und das Wasser transportiert die Stoffe, die der Körper braucht, die die Muskeln brauchen, die die Zellen brauchen, in die Zelle rein. Und alles, was die Zelle dann verbraucht hat, nimmt das Wasser als Dreck wieder mit. Na, meistens wird Sauerstoff in die Zellen transportiert und CO2 wieder raus. ne, Kohlendioxid. Also Wasser hat eine reinigende und belebende Wirkung. Also es bringt das Gute zur Zelle und nimmt den Dreck wieder mit und reinigt so uns auch von innen. Ja, Jesus hat lebendiges Wasser und es hat auch eine reinigende Wirkung. Jetzt muss ich sagen, also zugeben, das lebendige Wasser ist nur ein Bild. Ja, also es ist ein Bild, aber Jesus nimmt dieses Bild, weil er weiß, Wasser reinigt uns, sowohl von außen als auch von innen. Und dieses lebendige Wasser reinigt noch tiefer, nämlich in etwas, was man nicht so greifen kann, nämlich die Seele. Und es gibt nur einen, der dieses lebendige Wasser geben kann, das ist Jesus. Jemand anderes kann es nicht. Ja, und die Frau fragt sich, ja, Jakob war unser Stammvater und er war ja der Stammvater vom Volk Israel und die Samariter waren ja ein Mischvolk aus Israeliten und irgendwelchen Heidenvölkern. Deswegen waren sie für Israel unrein. Und die durften eigentlich keinen in irgendeiner Form Kontakt zu denen haben, um sich nicht zu verunreinigen. Ja, Jakob ist schon ein sehr großer, ist der Stammvater Israels, ne? Also Abraham, Isaak, Jakob und von da aus seine 12 Söhne machen das Volk Israel aus. Also schon für Israel eine sehr wichtige Person und auch für die Samariterin. Sie sagt, mein Stammvater Jakob, ne, unser Stammvater. Aber Jesus ist noch viel, viel größer, denn Israel ist sein Eigentum. Also das Erbe Jakobs ist sein Eigentum. Das große Problem ist nur, dass sein Volk ihn nicht erkennt oder besser gesagt ihn nicht erkennen will. Na, Johannes 1, Vers 11 bis 12 lesen wir mal. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also Jesus ist noch größer. Während Jakob nur der Stammvater ist, ist Jesus der Besitzer dieses Volks. Und ja, was die Frau noch nicht weiß, was sie auch nicht weiß, ist, er ist Gottes Sohn. Er ist Gottes Sohn. Also kann man sagen, wenn Jakob groß für Israel ist, ist Jesus unendlich mal viel höher, kann man sagen. Ja, Jesus, Wasser macht lebendig. Dieses Wasser hat Kraft, die Seele zu reinigen und hat die Macht, den Menschen wirklich rein zu machen. Es ist zwar nur ein Bild, aber eine wirkliche Wahrheit. Das Interessante ist, dass Jesus genau, mit ziemlich den gleichen Worten, das ein paar Monate wahrscheinlich später zum Laubhüttenfest gesagt hat, und zwar zu seinem Volk Israel. Das ist in Johannes 7, 37 bis 39 kann man das lesen. 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihm glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Also, ne, wir hören, es ist etwas, was er vorhersagt, was zukünftig passieren wird, nämlich der Geist kam Pfingsten nach dem letzten Pascha, was Israel gefeiert hat, praktisch, was irgend noch eine Relevanz hatte, nämlich, oder was eigentlich überhaupt eine Relevanz hatte, weil bisher war das Ganze auf ihn hin gefeiert. Und danach hat ein Pascha-Fest, wenn jemand aus Israel, wenn er das feiern möchte, was ja nicht mehr geht, weil der Tempel ist ja nicht da, egal, was er tut, keine Wirkung mehr. Bis dahin wurden Lämmer geschlachtet und die Schuld des Volkes wurde für ein Jahr gesühnt. Aber dieses letzte und wichtigste Pascha, was es je gab, hat Jesus benutzt, um sich hinzugeben und ja, um die, die an ihm glauben, wie die Schrift sagt, zu erretten. Das ist an diesem letzten Pascha passiert. Und ja, dadurch hat er, kann man wirklich sagen, der Glaube an ihn ist dieses reinigende Wasser, dieses lebendige Wasser, was die Macht hat, Seele zu reinigen. Ja, doch die Frau denkt ziemlich menschlich und möchte eigentlich nur mit diesem Wasser, was er gibt, ja, möchte sie gerne haben, damit sie nie wieder zu diesem Brunnen kommen muss, in der Mittagshitze und schöpfen, um zu schöpfen. Ja, wir wissen ja, dass die Frau durch ihre Taten ja wirklich verachtet war in dieser Stadt und dass sie andere Frauen, die zum Wasser schöpfen kamen, meinen wollte und bloß nicht ja mit also sie treffen. Das war für sie, ja, wollte sie nicht, weil sie hat garantiert schlechte Erfahrungen gemacht, musste garantiert schon für das, was sie getan hat, sich schämen und wurde angegriffen. In irgendeiner Form. Ja, das Interessante ist, Jesus gibt das Wasser zwar gerne und absolut kostenfrei, allerdings braucht er von dieser Frau etwas. Also das Interessante ist, dieser Abschnitt ist etwas, was Jesus geschehen ist, aber es ist auch bildlich zu verstehen, wenn man weiß, für was die Frau steht, für was das Wasser steht, für was Jesus steht und alles. Die Frau steht für alle Sünder, kann man sagen, für alle Sünder. Hier war es eine Frau und dazu noch wahrscheinlich eine Hure. Und aber man kann sagen, diese Frau steht für alle Sünder, denn jeder Sünder muss eigentlich das durchleben, was die Frau durchlebt. Ja, was möchte Jesus von dieser Frau? Ein Bekenntnis ihrer Sünden, also Sündenbekenntnis und Buße, dass sie wirklich das bereut, was sie tat und umkehren möchte. Ja, er konfrontiert die Frau mit ihrer Sünde. Sechs Männer hatte sie gehabt. Ich weiß nicht, ob sie mit irgendeinem Mann jemals verheiratet war, aber jedenfalls der letzte definitiv ist nicht ihr Mann. Und wo Jesus spricht, hole deinen Mann, muss sie sagen, ich habe keinen Mann. Also, er ist nicht greifbar bei ihr zu Hause. Sie hat niemanden, den sie jetzt holen kann, weil dieser Mann lebt woanders definitiv. Und wenn er sie besucht, unterstützt er sie im Leben. Also gibt ihr wahrscheinlich Geld, Nahrung, Kleidung, irgendwas bringt er mit. Und sie bestreitet damit ihren Lebensunterhalt. Also definitiv eine Hure. Heute würde man das vielleicht anders nennen. Ich weiß doch, als ich jung war, würde so etwas vielleicht noch als wilde Ehe durchgehen. Aber im Prinzip ist das nichts anderes als Hurerei. Also als ich jung war, war meistens das Verhältnis, wenn eine Frau und ein Mann zusammen waren und nicht verheiratet waren, war das nicht gut angesehen. Und wenn dann noch Kinder dazukommen, uneheliche Kinder, das war schon etwas, was in den 70er Jahren, 80er Jahren noch sehr ungewöhnlich und sehr schlecht angesehen war. Später wurde das immer normaler und jetzt spricht da keiner mehr. Das ist ganz normal in der Welt. Aber eben im Prinzip in Gottes Augen Hurerei. Die Frau, als Jesus sagt, der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann, erkennt, oh, das ist ein Prophet. Er ist wirklich ein Prophet und hat mir ganz klar gesagt, wer ich bin, dass ich wirklich vor Gott sündig bin. Na, also ihr geht da schon etwas auf. Und dieser Mann ist prophetisch und das, was er sagt, ist die Wahrheit. Na, also das ist ja das, was man wissen muss. Ein Prophet muss die Wahrheit sagen. Das, was er sagt, muss eintreffen oder muss eine Wahrheit sein, die er nicht eigentlich nicht kennen könnte, aber die Gott geoffenbart hat. Irgendetwas über, ja, eigentlich menschlich unmöglich, muss er sagen, eine Wahrheit, die entweder noch eintreffen wird oder die ist, also praktisch, heute würde man Hellsehen sagen, aber Hellsehen ist auch etwas, was nicht in Ordnung ist, was wirklich okkult ist und was wir nicht machen dürfen. Aber Prophezeien, wenn man weiß, was eine Wahrheit ist und sie sagt, dann ist das auch schon eine Form von Prophetie, wobei nicht wir die Urheber der Prophetie sind und auch nicht die Propheten, die das damals in der Bibel aufgeschrieben haben, sondern der Autor selbst ist Gott. Also wenn wir aus der Bibel etwas sagen, ist das durchaus prophetisch. Es ist eine Wahrheit, die entweder eingetroffen ist oder eintreffen wird. Und wir sind deswegen keine Propheten in dem Sinne, aber wir reden Prophetisches halt in dem Moment, weil der Urheber ist Gott. Also sie hat auf jeden Fall erkannt, das ist ein Prophet und Gott redet jetzt zu mir durch diesen Mann. Und sie weiß, dass sie Sünde vor Gott hat. Sie weiß es, sie merkt es und es wird ihr gerade jetzt schwer bewusst. Dadurch, dass dieser Mann jetzt zu ihr redet, dass sie vor Gott schuldig ist und sicherlich auch an vielen Menschen, vor allem auch an den Männern, mit denen sie gelebt hatte. Und sie erkennt, ich muss jetzt beten. Ich muss diese Sünde vor Gott bringen. Das erkennt sie in diesem Moment. Ich muss diese Sünde vor Gott bringen. Ich habe erkannt, ich bin sündig. Gott kann nur vergeben. Und dieses Verlangen, das jetzt vor Gott zu bringen, in diesem Verlangen fragt sie Jesus, wo sie beten muss. Wo muss ich anbeten? Unsere Väter haben gesagt, wir müssen auf dem Berg anbeten. Die Juden sagen, wir müssen im Tempel anbeten. Ich möchte jetzt zu Gott beten. Sie weiß nicht, wie sie das tut, wie sie das tun kann. Ja, und Jesus sagt, es kommt die Zeit und ist jetzt da, also praktisch ab jetzt ist die Zeit, wo weder auf dem Berg noch auf dem Tempel gebetet werden muss, sondern nur vom Herzen, im Geist und Wahrheit beten. Also im Geist ist ja die Sache, der Geist ist noch nicht da, aber egal zu welcher Zeit, immer rettete der Glaube an Gott und an dem, der kommen wird, noch kommen wird, also der Messias, der noch kommen wird, auf den musste man hoffen und dann hat Gott auch die Menschen gerettet. Aus dem Alten Testament, sonst würde es niemanden geben vor Jesu Tod und vor praktisch Pfingsten, der errettet worden wäre, aber auch die hatten damals durch Glauben und durch das Hoffen auf den Messias, auf Jesus, den Namen wussten sie natürlich noch nicht, aber auf den verheißenen Messias, wenn sie auf den geschaut haben und ihre Schuld wirklich vom Herzen her vor Gott bekannt haben, nicht einfach nur das Tier getötet haben. Gott sagt, Na, ich wollte eure Opfer nicht. Ich wollte, dass ihr vom Herzen umkehrt. Also wirklich vom Herzen auf ihn vertraut hat und die Schuld vor Gott gebracht hat, der hat auch vor Jesu Opfer und vor der Auferstehung die Chance gehabt, zu Gott zu kommen. Ja, im Hoffen und wir jetzt im Wissen, dass es Wahrheit ist. Aber beides durch Glauben. Also ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlgefällig zu sein. Ja, das Interessante ist, dass die Frau erkennt, dass sie diesen Messias braucht. Das versteht sie und glaubt sie und hofft darauf, also sie hofft darauf, dass der Messias kommt, der alles offenbaren wird. Und Jesus tut genau das. Er offenbart sich ihr und sagt, Moment, mal zurückscrollen. Sagt ihr, ich bin's, der mit dir redet. Also ich bin der Messias. Hier steht nicht, dass die Frau das glaubt. Steht nicht. Aber ihre Taten zeigen genau das, dass sie glaubt. Dass sie Jesu Worten glaubt. Und ich glaube, dass sie zu dieser Zeit wirklich eine Umkehr gemacht hat. Durch das Gespräch mit Jesus. Na, im Prinzip ein Live-Gespräch mit Gott, mit Gottes Sohn, hat sie gemacht. Na, wir haben nicht die Chance, das zu machen. Wir können ihn aber durch das Gebet genauso sprechen. Das Gebet, was wir machen müssen, ist halt zu einem unsichtbaren Gott, der aber genauso da ist und uns hört. Und ich weiß nicht, wie es ist, wie intensiv die ja, wirklich Gott sich offenbart, ist bei jedem unterschiedlich, aber Gott ändert den Menschen in irgendeiner Form. Ich habe wirklich Tröstung gespürt, als ich mich bekehrt habe und gewusst, Gott ist da und er hat das, was ich gesagt habe, angenommen. Das wurde mir bewusst, aber diese Frau hat die feste Zusage. Und das Interessante ist, anstatt jetzt bei Jesus zu bleiben, hat sie ein Verlangen. Sie hat auch das Verlangen, Zeugnis zu geben. Also das heißt, auch dem Menschen zu sagen, hier ist einer, der hat mir vollkommen gesagt, wer ich bin. Und die Menschen in der Stadt wussten, was diese Frau ist. Sie wussten es. Na, aber sie hat trotzdem das Verlangen, Zeugnis zu geben und den Menschen da weiter zu sagen, was sie gerade erlebt hat. Also sofort hat sie ein Herz für die Menschen, obwohl die immer wieder über sie gespottet haben, aber sie weiß, dass sie auch diesen Messias brauchen. Also sie hat definitiv an ihn geglaubt, an seine Worte, hat erkannt, das ist wirklich der Messias und hat ihn angenommen. Ja, die Frau erkennt, dass sie den Messias braucht und nimmt ihn an. Jesus hat sich geoffenbart und sie glaubt und handelt sofort. Sie weist andere sofort auf Jesus hin und missioniert. Weil sie erkannt hat, Gott liebt mich so und hat mir verziehen. Und dieses brauchen die anderen auch. Also können wir jetzt im Johannes 4, Vers 39 und 42 lesen. Die Geschichte geht weiter. Johannes 4, 39 bis 42. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihm um das Wort der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie: Nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Ja, das ist eine Stadt, wo viele erkannt haben, wir brauchen diesen Retter, und viele erkannt haben, dieser Mann, der vor uns steht, ist dieser Retter. Und die Frau hat den Anfang gemacht, aber wie ist das? Können wir einen Menschen bekehren? Können wir nicht. Wir können jemanden überzeugen in irgendetwas, aber im Prinzip ist das nur Sektiererei. Vielleicht glauben sie uns, aber das rettet nicht. Wenn wir einen Menschen wirklich zur Rettung führen wollen, können wir nur eins machen: auf Jesus hinweisen. Genau das macht die Frau. Und letztendlich, wir haben den Auftrag, hinzuweisen auf Jesus. Aber Bekehren ist immer eine Sache zwischen Gott und Jesus. Also Gott und Jesus auf der einen Seite und dem Menschen, jeden einzelnen Menschen, der muss an ihn glauben und dadurch bekommt er Rettung. Amen. Ja, lasst uns aufstehen, ich möchte noch zum Abschluss beten. Ja, Herr, du bist wahrhaftig der Heiland, der Retter dieser Welt. Und es ist gut, dass wir wirklich nicht viel machen brauchen, um zu dir zu kommen. Herr, wir müssen nur einmal unser Herz vor dir ausschütten, was wir sind, erkennen, dass wir schuldig sind vor dir und dass wir das Gericht verdient hätten und dass wir nur durch den Glauben an dich errettet werden können. Herr, wir müssen unsere Schuld vor dich bringen, Buße tun und dann errettest du. Und es ist dein Werk in den Menschen. Ja, wie das Gebet aussieht, ist vollkommen egal, ob jemand dabei ist, ob man das alleine tut oder ob man wirklich nur im Herzen das vor dir bringt. Ja, ob mit Worten oder so mit laut ausgesprochenen Worten oder wenn wir im Herzen auch leise sprechen. Herr, du siehst unser Herz. Ja, und du möchtest, dass wir zu dir kommen. Und du schließt nie die Tür, wenn wir anklopfen. Herr, hab Dank dafür, dass das immer noch eine Wahrheit ist. Herr, schenke uns aber auch wirklich den Mut, immer auf dich hinzuweisen, anderen Menschen von dir zu erzählen. Ja, oft fehlt uns der Mut und dann verpassen wir Chancen und auch das ist nicht gut. Aber Herr, mache das, schaffe ein Herz in uns, das wirklich doch eine Retterliebe wirklich für diese Welt empfindet und auf den Retter hinweist. Ja, segne du uns dabei. Amen.